sind bei Intim und Laut, einem Blick-Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen. Mein Name ist Sandra Casalini, ich bin Gesellschaftsjournalistin beim Blick. Bei mir ist Ramona Zenger, Paartherapeutin, Psychologin. Und wir zwei reden heute endlich mal über ein Thema, wo wir richtig, richtig draus kommen, Ramona, gell? Willst du es sagen oder soll ich es sagen?
Wir reden tatsächlich über Fußball heute, was absolut auch nicht mein Spezialgebiet
ist. Es ist aber nicht total sinnbefreit, dass wir zwei über Fußball reden. Wir sind nämlich mitten in der Fußball-WM und es gibt eigentlich kein anderes Thema, wo man so richtig drüber schwätzen kann im Moment. Und weil wir ja aber immer noch ein Beziehungs- und Sex-Podcast sind, reden wir über Fußball und Sex. Also, wenn wir über das Liebesleben von Fußballern reden, dann fangen wir gerade mal so mit einer Umfrage an. Gell? Mhm. Laut einer Umfrage vom Deutschen Meinungsforschungsinstitut stehen tatsächlich ein Viertel von allen Frauen total auf Fußballer.
Mhm.
Why?
Mhm. Also, das ist noch viel.
Ja.
Das ist wirklich noch viel, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, Fußballer, also einerseits strahlen die so ein gewisses vielleicht Durchsetzungsvermögen aus und natürlich ganz viel Leidenschaft für das, was sie machen.
Das ist ein Punkt.
Die Leidenschaft kann man ja vielleicht auch in andere Bereiche übertragen, über das unterhalten wir uns nachher noch. Und was ja noch dazu kommt, ist ganz häufig Erfolg, Status, sich etwas völlig widmen können. Und logischerweise haben Fußballer ja häufig sehr gestellte Körper, weil sie machen so viel Sport. Also hat Attraktivität vielleicht.
Ja, findest du Fußballer attraktiv?
Ich würde sagen, per se, ich kann jetzt nicht sagen, ich gehöre total zu diesen 25%, aber sicher gibt es die einen oder anderen, die ich attraktiv finde. Ich könnte jetzt aber nicht gross nennen.
Weißt du, das finde ich schwierig. Ich finde die viel zu kurzen Höschen in diesen viel zu dicken Oberschenkeln.
Den gestellten Oberschenkeln.
Sieht furchtbar aus. Aber
gut, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich.
Aber es bin nur ich. Ja, da gibt es ja noch Vorurteile, dass Fußballer nicht so wahnsinnig gescheit sind.
Mhm.
Ich kann sagen, ich bin ja lange People-Journalistin und ich habe hin und wieder im Sportressort ausgeholfen und ich habe schon das Vergnügen gehabt mit dem einen und mit dem anderen. Und ich muss wirklich sagen, die sind alle erstens sehr nett und ich bin sehr oft sehr überrascht gewesen.
Von
vielen Schweizer Fußballern, die ich gefunden habe, die sind extrem eloquent, die sind extrem gewandt, die wissen, von was sie reden, auch wenn sie mal nicht über Fußball reden. Ich habe recht viel recht gescheite Fußballer getroffen.
Ich denke, das ist wirklich ein Vorurteil.
Das ist wirklich ein Vorurteil. Ich habe auch schon ein, zwei getroffen, die wirklich gedacht haben, oh Gott.
Aber gibt es ja überall.
Ich Brot drin. Aber es gibt es tatsächlich überall. Ja.
Also, ja.
Genau. Was mir als erstes in Sinn kommt, wenn ich über Fußballer und Frauen rede, ist der Begriff Wags. Jetzt muss man wissen, ich bin 50, du bist 15 Jahre jünger als ich.
Nicht mehr. Jetzt weniger jünger.
Weniger jünger.
Ja, genau. Jetzt noch. 13. Also,
was, 15. Bist du 2 Jahre älter geworden zwischendurch?
Nein, 15, dann vorher nicht schon mal. Vorher sind es 14, jetzt sind es 13.
Also gut, es sind ungefähr 15 Jahre. Die Ramona wird jedes Jahr 2 Jahre älter, seit
Nein,
sie den Podcast
nicht.
Macht.
Bitte nicht.
Also, was sagt ihr über Begriff Wags?
Ja, also ich denke einfach an Spielerfrauen. Ich kenne so
technisch
ja,
Spiel.
Ja, genau.
Ist der für dich negativ kontoniert oder nicht?
Ich glaube, mich betrifft er wie nicht, der Begriff. Ich kann mir aber vorstellen, für die, die betroffen sind, also die Frauen sozusagen, dass der vielleicht schon eher negativ ist, weil es reduziert sie ja einfach auf eine Rolle, die sie haben.
Auf die Anhängselrolle,
genau,
oder? Genau.
Nebst ganz vielen anderen Rollen, Identitäten. Mhm. Darum denke ich schon, eher negativ.
Mhm.
Und auch kritisch.
Für mich ist das eigentlich auch gewesen, weil ich habe das lustigerweise heute Morgen mit meinem Partner diskutiert und er hat gefunden, das sei total neutral, weil in dem Moment, wo sie ja im Studio sitzen und ihrem Mann quasi, im Stadion sitzen und ihrem Mann quasi beim Arbeiten zuschauen, sind sie ja sein Anhängsel.
stimme ich jetzt nicht ganz mit meinem Partner über. Ist mir dann ein Anhängsel? Also es wäre
Anhängsel ist sowieso schon negativ,
genau,
oder? Aber ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt hochoffiziell die Erlaubnis, falls wir je einen Live-Podcast machen und er kommt schauen, darf ich ihn als mein Anhängsel
vorstellen. Das habe ich gerade überlegt. Ist er dann auch als Anhängsel?
Ja,
okay. Gut, dann ist er aber konsequent in dem, oder?
Gut.
Ja. Ist okay, in dem Fall.
Also, wir kommen schon weg von den Wags, oder wir gehen zu den Wags und schauen wir mal das Liebesleben von den wichtigsten Stars von dieser WM an. Und was mir aufgefallen ist jetzt bei der Recherche, ist, dass es wie so zwei Lager gibt. Die einen sind die, die seit eh und je und jungen Teenie-Jahren mit ihrer grossen Teenager-Liebe zusammen sind. Also ein Lionel Messi, ein Erling Haaland, ein Harry Kane, wo alle schon lange mit diesen Frauen zusammen sind. Und dann gibt es die, die einfach reihenweise Models und Influencerinnen frachlegen. Was stecken da für Wuster dahinter?
Zuerst mal fällt mir natürlich wie auf, dass es scheint wahrscheinlich so, als würde es die zwei grossen Lager geben, aber es gibt ganz viele, die sich wahrscheinlich irgendwo ein bisschen dazwischen bewegen, aber von denen hört man einfach nicht so viel, weil es nicht so auffällig ist. Oder entweder ganz früh in einer fixen Partnerschaft oder ganz viel Wechsel zu haben. Und ganz grundsätzlich kann man ja wie sagen, der Wunsch nach früher, oder der Wunsch, früh in einer stabilen Partnerschaft zu sein, kann wie der Wunsch nach Stabilität sein, vielleicht auch in einem Leben, das unstetig ist als Fußballer oder auch Fußballerin, spielt da gar keine Rolle. Und vielleicht der Wunsch auch nach Vertrautheit und nach etwas, wo sich wie stabil anfühlt für sie. Weil ja, vielleicht eben die Frauen dann zum Teil auch mitkommen. Eben, das weiss ich nicht so genau, wie häufig, dass die dann immer dabei sind. Aber wie etwas eigentlich Stabiles dabei zu Das klingt jetzt auch so, das klingt jetzt auch so negativ, wenn ich das so sage.
Nein, aber Stabilität hat sicher einen grossen Einfluss. Dass wenn du ständig unterwegs bist und ständig irgendwo
auf,
aber da
3 Jahre dort und dann 4 Jahre dort.
Oder auch nur schon, wenn du sonst spielen, dass du irgendwo ein Dings hast, quasi einen Hafen hast, wo auch vertraut ist und was ich eben glaube, da auch noch eine Rolle spielt, wenn du natürlich jemanden hast, wo du kennt hast, bevor dein Name bekannt war, hast du wie auch die Sicherheit, dass du jemanden hast, wo nicht nur deinen Namen will.
Ich denke auch, das Kennenlernen, wenn man sehr schon populär ist oder bekannt ist, ist sicher schwieriger als vorher.
Dazu kommt ja, dass viele von denen sehr, sehr jung Vater werden. Also auch schon auch in der Schweiz übrigens. Also mit einem Granit Xhaka, der jetzt 33 ist, 3 Kinder hat. Ein Akanji, 30, 3 Kinder. Ein Brelem Bolo, der mit 22 Vater geworden ist. Was ist das für ein Ding in einer Zeit, wo ja Menschen eigentlich eher später älter werden.
Viele von diesen Spielern sind vielleicht aus Arbeiter- oder Migrationsfamilien, wo ganz grundsätzlich die Familiengründung häufig früher stattfindet. Und durch wieso eigentlich den frühen finanziellen Durchbruch, den sie ja erleben, sie haben schon, also verdienen schon sehr früh sehr viel Geld. Jetzt die Beispiele, die du genannt hast. Natürlich trifft das nicht auf alle zu. Und durch das ermöglicht es ja wie eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und sie sind vielleicht wie zu einem früheren Zeitpunkt schon bereit, dass sie können überhaupt Verantwortung übernehmen für eine Familie. Weil sie ja häufig mit vielleicht anderen Jobs, Berufsfeldern, akademischen Berufswegen einfach viel später erst so weit ist, dass Karriere so ein bisschen ins Laufen gekommen ist und man dann finanzielle Sicherheit hat. Macht das Sinn für
dich? Macht Sinn. Kommen wir zu der anderen Fraktion. So die, die reihenweise, sagen wir zuerst mal, einfach Frauen flachlegen. Ist es einfach so, because I can?
Ich kann mir vorstellen, dass häufig, das ist ja total überfordernd. Also wenn ich mir vorstelle, man wird mit irgendwie 17 an einer WM, also man zeigt eine total gute Leistung an einer WM, also hat man schon vorher müssen zeigen, sonst wäre man nicht dort, dass man in eine Rolle hineinkommt oder in eine Situation, wo man total bewundert wird, also bewundert von allen Seiten, von Frauen, vom Team, von weiss nicht wo, überall, dass man wie von der Persönlichkeit her so ein bisschen das Gefühl bekommt, mir steht jetzt wie alles offen. Ich werde von allen Seiten begehrt irgendwie. Und dass man dann vielleicht auch das wie nutzt. Also die Gelegenheiten. Weil sie kommen ja so viele Gelegenheiten, übernehme ich jetzt mal an mit Events. Und gut, während der WM ist es wahrscheinlich auch sehr strikt, dass sie nicht jeden Abend Party machen dürfen oder so. Das ist ja, glaube ich, sehr strikt, dann, wenn sie zu Hause sein oder im Hotel sein. Aber grundsätzlich die Möglichkeiten, die sie haben, dass man so etwas hineinkommt, das ist ja fabelhaft, was ich jetzt alles kann, welche Frauen mir zu Füßen liegen.
Ja, und es ist ja wahrscheinlich auch, oder in der heutigen Zeit, ich meine, wenn du als normaler Dude auf Insta irgendein Mädchen anschreibst, das du geil findest, dann ist die Chance, dass du überhaupt eine Antwort bekommst, so.
Minim.
Und als Fußballer Fußballer ist sie vermutlich ein bisschen grösser.
Genau, der Lifestyle, die Gelegenheiten, ist ganz eine andere Situation.
Und warum sind sie immer Influencerinnen? Früher waren es Models, heute sind sie Influencerinnen.
Ich kann mir vorstellen, die haben ja zum Teil auch ein unstetiges Leben oder reisen auch und sind wie nicht so fix gebunden an einen Ort und erwarten vielleicht das auch nicht vom Partner, Partnerin. Und durch diese Gelegenheiten und durch diesen Lifestyle, wo die sich überhaupt kennenlernen können, dass die sich einfach mehr finden. Als jemand, der vielleicht 9-to-5 einfach den Job hat in einer Stadt, gibt es vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Fußballer. Oder Fußballerin.
Gut, man muss ja dazu sagen, gell, jetzt auch an dieser WM, das sind über 1000 Spieler, da hat nicht jeder eine Influencerin.
Das stimmt.
Einfach, das nicht
die Beispiele kennt man halt.
Rufen nicht alle.
Genau.
Bei den Schweizer ist es tatsächlich nicht ganz so krass. Manuela Kanschi, seine Frau, ist Innenarchitektin. Nico Elvedi, seine ist Architektin. Mhm. Frau von Remo Freuler ist Marketing- und Eventmanagerin. Sind Schweizer und Schweizerinnen da so ein bisschen bodenständiger?
Es kann sein, dass in der Schweiz vielleicht so die eigene Karriere mehr Stellenwert hat für Frauen durch die feministische Bewegung. Dass da sehr viele kulturelle Gründe wie dahinter sind. Dass Frauen in der Schweiz mehr eben vielleicht, ich sage jetzt mal, ich meine das nicht abwertend, aber vielleicht mehr wollen, ihr eigenes haben. Und eben nicht einfach die Spielerfrau oder das Anhängsel sein, so meine ich. Dass die Erwartungen an diese Frauen vielleicht auch anders sind wie anderen Länder, ich weiß es nicht. Brasilien, keine Ahnung. Oder? So gut kenne ich mich dann wirklich nicht aus. Aber vielleicht ist es dort anders. Dort ist es vielleicht ein mega Prestige, wenn man eine Spielerfrau ist. Oder? Und hat vielleicht man ist nicht mit Erwartungen konfrontiert, dass man sonst auch noch eine eigene Karriere muss haben, weil das vielleicht schon etwas total Grosses ist. Und wichtig, das meine ich wirklich nicht abwertend, sondern das ist vielleicht einfach unterschiedlich.
Absolut, absolut. Über einen müssen wir noch schnell reden, wenn wir über Dating History reden, über den Cristiano Ronaldo. Also irgendwie mad, oder? Also der hat jahrelang zu dieser Modelfraktion gehört, hat famoserweise dann irgendwann die Irina Shayk datet. 2010 ist sein Sohn auf die Welt gekommen, hat lange nicht so recht gewusst, wo und so weiter. Heute ist man ziemlich sicher schon Leihmutter gewesen. Irina Shayk hat so am Anfang den so ein bisschen halt mit aufgezogen. Dann haben sie sich getrennt, 7 Jahre später eigentlich das Gleiche nochmal. Dann hat eine Leihmutter engagiert. Kurz nachher lernt er seine Partnerin, seine heutige kennen, Georgina, in einer Gucci-Boutique, übrigens Verkäuferin.
Stimmt, das ist genau sie.
Das ist so die Merli-Geschichte. Die Zwillinge kommen auf die Welt, wo er schon mit ihr zusammen ist. 5 Monate später kommt das gemeinsame Kind auf die Welt.
Die Zwillinge, gell, von der
Leihmutter. Genau, die Leihmutter war schwanger, wo er die Georgina kennengelernt hat. Die kommen auf die Welt, wo die schon zusammen sind, 5 Monate nach diesen Zwillingen kommt die gemeinsame Tochter auf die Welt.
Also schon 5? Nein, 4.
Nein, sie haben. Also warte jetzt.
Dann haben sie 4.
Der erste, die Zwilling, dann 4 und mittlerweile noch 5. Ja. Und das ist ja auch dann die krass, das wären ja auch Zwillinge gewesen und einer ist ja gestorben kurz nach der Geburt.
Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Okay.
Das ist so.
Okay.
Aber das finde ich, die Leihmuttergeschichten, die sind ja schon noch speziell. Also erstens ein Mann, der allein eine Leihmutter engagiert und dann noch ein Mann von dem Format, der eigentlich einfach könnte. Sowieso. Was steckt da dahinter? Das finde ich schon sehr eine spezielle Geschichte.
Ja, das ist wirklich eine spezielle Geschichte. Ich habe mir dann auch wie so überlegt, auch juristisch gesehen eigentlich noch spannend, oder? Wo dass man das überhaupt darf. Aber vielleicht die Länder, wo man Leihmutterschaft darf machen, darf man vielleicht das auch alleine machen. Aber wahrscheinlich mit Geld ist halt einfach vieles möglich. Und ich habe so verschiedene Gedanken im Kopf. Einerseits kann es sein, dass er doch eine sehr traditionelle Vorstellung gehabt hat. Irgendwie, eigentlich möchte ich das mit einer Partnerin zusammen und möchte früh Vater sein. Oder wie alt war er beim ersten Kind? Weißt du?
Keine Ahnung. Also vielleicht er doch war mal sicher jung gewesen, wenn er jetzt noch spielt und das Kind inzwischen glaub, fast 2010 auf die Welt kam, also der Bub ist schon 16.
Genau. Also vielleicht wie so eine kulturell prägte auch Vorstellung, ich möchte früh Vater werden, oder das ist Teil von meinem Lebensziel. Und durch eine fehlende Partnerin, da halt dann wie einfach der Entscheid gefällt wurde, ist ja gut, das muss wie nicht an dem scheitern. Und ich kann mir vorstellen, logisch hätte er wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, irgendeine Frau schwängern können. Also ich denke, Gelegenheiten hat es genug gehabt. Aber in seinem Fall, er, der so berühmt ist, der so viel Geld hat, so in der Öffentlichkeit ist, geht es vielleicht da ganz fest auch um Kontrolle und Privatsphäre. Weil
und Geld.
Und Geld, genau. Was ist, die trennen sich und die Frau, logisch, oder? Denkt dann, ja, das ist jetzt meine Chance, um auch vielleicht Millionärin werden, sozusagen. Und da hat er es natürlich völlig in seiner eigenen Kontrolle und Autonomie gehabt mit der Leihmutterschaft. Ich denke, da gibt es einen juristischen Vertrag und gut, auch dort könnte man vielleicht sagen, kann man noch etwas probieren, aber es ist sicher viel klarer geregelt. Und dass es möglicherweise viel auch mit dem zu tun hat, bei ihm. Wobei er nachher ja auch in eine andere Situation eigentlich eingegangen ist, mit ihr jetzt, ja, ich weiss nicht, mit der nicht Irina heisst sie.
Georgina.
Das ist die Vorgeschichte. Ja. Mit der Georgina gibt es doch eine Netflix-Sendung, oder?
Ja, genau.
Ja, genau.
Ihre Geschichte gibt es als
Ja, genau,
als
stimmt, genau. Ja.
Jetzt kommen wir noch zu einer dritten Gruppe, das sind so ein bisschen die Skandalträchtigen. Also, da gibt's vor allem, also, es sind immer die Franzosen, es sind oft Franzosen. Oh Gott, nein, das gibt wieder Briefe dazu. Entschuldigung. Also, nein, es gibt ja vor allem den Karim Benzema, oder? Der, ist schon mal in die Scheisse gekommen, wo er Dienst von minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen hat. Ist angeklagt worden, aber freigesprochen, weil man nicht können beweisen konnte, dass er gewusst hat, wie alt die sind. Zusammen mit seinem Kumpel Franck Ribéry übrigens. Dann hat es 2015 das Sextape gegeben von seinem Kollegen Mathieu Valbuena. Der ist mit dem erpresst worden. Offenbar von Kumpels von Benzema, die dem nachgelegt haben, er soll doch bitte zahlen, worauf der andere aber zur Polizei ist. Und
was für eine Story.
Ist wegen Mittäterschaft versuchte Erpressung zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Man muss zum Karim Benzema sagen, der ist mit 17 in eine erste Mannschaft aufgestiegen, also wirklich sehr, sehr jung gewesen. Hat mit 18 sein erstes Champions League Goal geschossen. Also unendlich Talent versus unendliche Dummheit.
Und auch versus vielleicht enormen Leistungsdruck, so früh, mit 17 in dieser Mannschaft schon zu sein. Wie wir vorher kurz angetönt haben, so ein früher Erfolg, frühe Macht mit 17 beeinflusst natürlich sehr stark Persönlichkeitsentwicklung, die mit 17 überhaupt nicht ausgereift ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dort einfach etwas entsteht in der Persönlichkeit, so im Sinn von, für mich gelten andere Regeln und nicht mal bewusst oder böse gemeint, aber dass man wie auf so Ideen halt kommt. Und mit Geld ist halt einfach so vieles machbar dann. Scheinbar. Also, wie, oder, dass er dann kann zu Prostituierten gehen etc. Und wenn dann etwas schiefläuft, kann man das häufig ja dann auch mit Geld irgendwie regeln.
Aber wenn du Geld hast, musst du nicht einen anderen erpressen.
Nein, das natürlich nicht. Nein, das nicht. Aber ich denke schon, gell, grundsätzlich für eine Persönlichkeit, jetzt egal auch, sei das Sänger, Sängerinnen, was auch immer, Schauspielerinnen, so früh so viel Macht haben, ist eine riesige Herausforderung für die Persönlichkeit. Und Überforderung wahrscheinlich auch.
Wir stellen noch schnell die uralte Frage. Ist es gut, wenn Spieler vor dem Spiel Sex haben oder soll man nicht? Sie ist eben eigentlich schon lange geklärt. Es gibt eine wissenschaftliche Studie oder sogar mehrere, die sagen, 10 bis 12 Stunden vorher ist super, weil Endorphin und so weiter. 2 bis 4 Stunden vorher ist nicht so super, weil der Einfluss auf Konzentration und Durchhaltevermögen und so nicht so da ist. Der Murat Yakin hat es ja, glaube ich, verboten jetzt.
Ich nehme an, die haben ganz klare Verbote.
Ja, aber ich glaube...
Für die ganze Zeit hat das verboten?
Ja, ich glaube,
oder?
Ja. Ich habe ein ehrliches Gefühl, das hat weniger mit dem Sex an und für sich zu tun. Aber man stellt dir vor, jeder von diesen 1000 Spielern hat noch irgendeine Frau dabei, weil das ganze Geläuf im Hotel und so.
Nur schon wegen dem.
Das ist einfach sehr pragmatisch. Gut, wer das kannst du einfach nicht machen.
Das kann sein. Oder es lenkt einfach ab, auf irgendeine Art und Weise. Egal, Frauengeschichte, dann kann wie einfach vom Fokus ablenken.
Weißt du, was ist mir noch aufgefallen? Dass bei den Fußballerinnen man die Frage noch nie gestellt hat. Ist für Fußballerinnen Sex gut oder schlecht vor dem Spiel?
Aber es wird genau das gleiche sein, oder?
Vermutlich.
Ja. Weil, wie die
aber
chemischen
Vorgänge.
Nein, dort interessiert es natürlich niemand. Aber die chemischen, oder wie soll ich sagen, biochemischen Vorgänge hormonell im Körper sind ja sehr ähnlich. Also mit dem Orgasmus. So, dass ich wie denke, wird ähnlich sein bei Frauen.
Gehe ich davon.
Gut, da können wir jetzt noch spekulieren, nicht, dass es da völlig falsch liegt.
Davon aus. Eine Frage müssen wir auch noch klären. Mm-hmm. Sind Fußballer gut im Bett? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen gehabt. Du?
Nein, ich auch nicht. Nein, tatsächlich nicht.
Ich habe darum KI gefragt. Mm-hmm. KI hat gesagt, ja, weil körperliche Fitness. Mm-hmm. Fußballer haben einen optimalen Testosteronspiegel. Mm-hmm. Und Körperbeherrschung und Koordination spielt auch eine Rolle.
Und ich glaube, Durchblutung oder für die Erektion sozusagen ist Durchblutung einfach sehr gut. Durch den vielen Sport, den sie machen. Oder die viele Bewegung halt. Aber heisst es nicht automatisch gut?
Nicht automatisch. Ich habe mal einen Triathlet im Bett.
Ja.
Ja, total okay, aber jetzt nicht stundenlang. Also. Negativ werden sie oft erschöpft sind, dass der Fokus halt auf Regeneration liegt und dass sie sehr egoistisch sagen im Bett, weil sie gewöhnt sind, dass
es um sie geht.
Dass es um sie geht.
Ich glaube auch wieder da, oder? Mit diesen Vorurteilen muss man aufpassen. Gibt es bestimmt, wie auch sonst, aber es gibt sicher auch die, die total sich um Bedürfnisse von Partnerin oder der anderen Person kümmern, oder?
Eben, ich habe selber nie im Fußball im Bett gemischt, aber aufgefallen oder eingefallen, dass ich jemanden kenne, eine Frau, die mal so irgendeinen Erstliga-Kicker und so weiter hatte, relativ lang. Und ich habe ihr ein WhatsApp geschickt und gefragt, wie denn das so sagen. Es kommt mega gut, wenn du irgendwie über ein halbes Jahr nichts von dir hast gehört. Dann schreibst du mal ein WhatsApp. Du, wie ist eigentlich dein Ex im Bett? Ich kann ja nur worden? Empfehlen. Ja, oh, ja, wow. ja, es war ein bisschen stumm gewesen, aber sie hat gesagt, er sei tatsächlich recht auf sich fixiert gewesen und nach Spielzeit hat es keine gegeben.
Okay, also bei ihr hat jetzt das Vorurteil zugetroffen.
Ja, aber offenbar. Eben. Wir kommen zu den Fußballfans. Genauso spannend wie die Fußballer eigentlich. Bist du eigentlich Fußball interessiert?
Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen das typische Beispiel, wo wahrscheinlich viele so darüber lächeln, die wirklich interessiert sind. Weil ich einfach dann interessiert bin, wenn die Atmosphäre da ist, die Stimmung, wie an der WM oder EM, dann schaue ich, oder wenn die Schweiz gut unterwegs ist. Aber sonst ehrlich gesagt, nein, eigentlich nicht. Du?
Ja, ich bin eigentlich schon interessiert. Ich bin eigentlich, glaub, grundsätzlich recht sportinteressiert, weil ich es wirklich spannend finde, wenn man sich so mal darauf einlässt. Meine Familie war halt nicht so Fußball interessiert grundsätzlich. Ich glaube, es war mehr mit Wintersport, mehr Skifahren, mehr Eishockey gewesen. Aber ich habe mir überlegt, was ich spannend finde. Ich habe noch nie einen Mann kennt, der wirklich brutal extrem Fußballfan ist, mit so Merch und Schal und jedes Wochenende ins Studio, ins Stadion. Wieso sage ich immer Studio? Ins Stadion. Aber ich habe auch noch nie einen Mann gehabt oder getroffen oder in meinem Umfeld, der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert.
Lustigerweise, mein Partner zum Beispiel, es lässt ihn wirklich relativ kalt. Ausser, ich glaube, ihm geht es ein bisschen ähnlich wie mir, wenn es die WM ist. Er weiss bestimmt nicht ganz genau, wann es startet. Oder er hat auch keine Ahnung, gegen wer das die Schweiz spielt. Das habe sogar eher mal ich noch geschaut. Also ihn interessiert es wirklich nicht so fest. Aber ehrlich gesagt, ich bin irgendwie noch froh darüber. Weil manchmal denke ich so, die dann so sehr interessiert sind und dann sind die Spiele und dann ist wie so klar, an dem Abend von, ich sage jetzt, keine Ahnung, Champions League ist, glaube ich, einmal um die 9, oder? Von 9 bis 11 ist wie so völlig klar, egal was sonst auf der Welt passiert oder was ist, ich schaue einfach Fernsehen. Finde ich nicht so lässig. Aber das ist jetzt sehr persönlich.
Ich bin da, ja. Weißt du, es ist lustig, so Fußball ist, glaube ich, etwas wie Musik, wo du so deinen Geschmack immer ein bisschen dem Partner anpasst. Und umgekehrt natürlich auch. Also dein Partner hört eine gewisse Band und irgendwann findest du die auch gut. Und dann, ich bin jetzt darum sehr, sehr lange IB-Fan gewesen, weil mein Ex-Partner Berner ist. Und jetzt wohnen wir ja seit kurzem zusammen, mein Partner und ich. Jetzt bin ich mich ein bisschen am Einfühlen. Wir haben letztens beim Champions League-Final gefragt, für wer das wir sind. Ich weiss jetzt, dass wir immer für den Underdog sind.
Oh. es gibt nicht eine spezifische Präferenz.
Wir sind einfach für den Underdog.
Ja, aber das ist noch sympathisch.
Ja, genau.
Das ist wirklich sympathisch.
Wir haben darum Champions League verloren.
Oh, aber dann verlieren wir eigentlich immer.
Ja, weil
nein, nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Aber vielleicht häufig, oder? Ist aber auch ein bisschen frustrierend irgendwie.
Ui, und es hat sexuelle Folgen im Fall. Das müssen wir. Aber wir kommen noch
okay,
zu dem, dass, wenn dein Team
genau,
immer verliert.
Genau.
Ja. Laut Umfragen bezeichnet sich zwei Drittel von allen Männern als Fußballfans, die Hälfte von denen als wirklich leidenschaftlich mit Stammverein, Fanartikel und schauen jede Partei. Ein Drittel der Frauen bezeichnet sich ebenfalls als Fußballfan. Es gibt aber tatsächlich sehr viel, wo angehen, vor allem WM und EM,
ja,
also wenn es um Nationen geht.
So wie bei mir.
Genau. Aber warum gibt es so viele Männer, die so fußballverrückt sind? Das ist ja wirklich ein spannendes Phänomen.
Männer sind ja wirklich demzufolge überproportional stark involviert im ganzen Fußballgeschehen. Und ein wichtiger Grund ist die Sozialisierung. Also schon kleine Buben, häufig ist das einfach der erste Sport, der ihnen sozusagen wie, ich sage jetzt mal, vorgeschlagen wird, vielleicht von den Eltern oder bei den Freunden, die spielen dann schon Fußball. Und ich weiss zum Beispiel von Freunden, dass in Zürich es recht schwer ist, dass kleine Buben können eintreten in einen Fußballverein, weil die dann so an Tagen müssen, wo man zuerst mal ein bisschen spielen muss und eigentlich schon ein bisschen zeigen muss, dass man ein bisschen mit dem Ball umgehen kann. Was ich absolut brutal finde. Aber das ist anscheinend wirklich ein riesiges Ding. Das heisst, es boomt immer noch. Und dann gibt es wie bei allem gibt's immer noch so eine biologisch-evolutionäre Erklärung. Und zwar, dass Teamsport so wie ein bisschen alte Mechanismen bei Männern aktiviert, wie Gruppenzusammenhalt, Rivalität. So, wir können uns wie vorstellen, wie die Männer, die früher so auf Nahrungssuche gegangen sind, also in der Gruppe zusammen, weil jetzt ja auch, wenn man dann an die Gruppenspiele geht, oder? Wenn man so fest mit einem Team verknüpft ist, die Identität ist auch mit dem Team verknüpft. Und das ist ein wahnsinniger Gruppenzusammenhalt, mit dem Fanbus dann irgendwo nach Dortmund an einen Match gehen oder weiss nicht wo an. Dass das einfach Wahnsinn auch so chemische Hormone auslöst vom Gruppenzusammenhalt.
Also so Neandertaler-Sport, 11 Typen, die gemeinsam ihrer Beute nachrennen und genau, versuchen, dass die anderen 11 Typen sie später erreichen.
Genau, genau. Ich denke, ganz viel Sozialisierung. Dass man ja nur schon Mädchen wahrscheinlich viel weniger vorschlägt. Was hast du Lust für ein Hobby zu machen? Möchtest du ins Fußball? Nein, es kommen einfach schon andere Vorschläge. Oder?
Gut, heute ist es natürlich schon ein bisschen anders.
Aber
also Frauenfußball,
Mädchen,
Fußball. Und ich glaube, der Run von den Mädchen auf Fußball ist relativ gross im Moment.
Aber auch das wahrscheinlich ein bisschen in der Stadt.
Das kann
ich weiß nicht, oder, wie es auf dem Land oder ländlicheren Gegenden aussieht. Aber sicher, die Fangruppe, die bietet viel Zugehörigkeit, die bietet viel auch Emotionales. Man ist Teil von einer Gruppe, Teil von einem Team. Was natürlich in der Freizeit einem mega viel kann geben kann. Was ich auch gut kann nachvollziehen kann. Was auch etwas Schönes ist irgendwie. So eine Gemeinschaft.
Was ich wahnsinnig verwirrend finde, ist die Emotionen, die Fußball auslöst bei Männern.
Mhm.
Wo sonst ja irgendwie niemand Emotionen hat. Nein, ich weiss Männer. Ich weiss nicht alle Männer.
Achtung.
Es ist so, aber ich habe einen Kommentar gelesen, letzte, wo einer geschrieben hat, wo es um das Thema gegangen ist, Fußball und Emotionen. Er hätte wahnsinnig fest müssen brüllen, wo sein Stammverein verloren hat. Und jetzt meine ich, seine Freundin, er tagt ihn bei der Hochzeit auch brüllen, aber das können wir nicht. What the fuck?
Ja, das ist macht mich auch ein bisschen sprachlos, ehrlich sein. Aber ja, scheint für ihn einfach irgendwie viel emotionaler verbunden zu sein, oder? Das Team, die Zugehörigkeit, die Identität, es gibt so eine genannte Identität-Fusion mit einer Gruppe, also mit einer Fußballmannschaft, wo man die Identität dann wie, was ein wichtiger Teil von der Identität ist. Aber finde ich jetzt schon auch ein bisschen fragwürdig, das Beispiel, muss ich sagen.
Tatsächlich beeinflusst Fußball aber das Sexleben der Fans.
Mhm.
Also zwei Drittel der Männer sagen in Umfragen, dass sie ein wichtiges Spiel am Fernsehen, am Sex mit ihrer Partnerin bevorzugen. Laut Umfrage von Radio 24 sagen 12% der Männer, dass sie während der WM gar keinen Sex haben. Mhm. Ohne WM sind es etwa 2%, die sagen, sie hätten gar keinen Sex. Mhm. Und wir haben unser Publikum auch gefragt, ob die WM ihr Sexleben beeinflusst. Mhm. 10% sagen ja. Fußball ist wichtiger.
Ja.
6% sagen, es kommt ein bisschen darauf an, ob ihr ein Team gewinne oder nicht. Mhm. Und der ganze grosse Rest sagt, nein, sagt alles wie immer. Mhm. Man muss allerdings sagen, dass relativ viel unter dieser Umfrage kommentiert haben, was für ein Sexleben.
Haben die Leute sozusagen.
Also vielleicht sind es einfach relativ viele Singles, die da teilgenommen
haben. Ja, wo ich keinen
haben. Wo ich keinen Sex haben.
Okay.
Wobei eben, eigentlich ist es ja noch so ein bisschen logisch. Ich meine, du hast ja nicht stundenlang Sex am Tag und ein Spiel kommt einfach dann, wenn es kommt.
Absolut, genau. Und rundum gibt es immer noch genug Zeit. Aber vielleicht verändert es schon bei den einen oder anderen den Fokus in dieser Zeit.
Das stimmt. Und Es gibt keine genauen Statistiken, aber offenbar ist es tatsächlich so, dass es während der WM mehr Trennungen gibt als sonst. Mhm.
Ja, bei diesen Statistiken bin ich immer ein bisschen skeptisch. Schlussendlich gibt es mega viele Faktoren, die da reinspielen können. Und man kann ja wie nicht sagen, also die WM ist schuld oder die EM ist schuld, sondern vielleicht gibt es einfach Probleme, die schon vorher da sind, die einfach mehr auf die Oberfläche kommen, weil vielleicht jemand dann ständig weggeht am Abend, sich mit Freunden trifft und die andere Person sich sowieso schon nicht gesehen fühlt oder findet, man macht zu wenig Zeit, man verbringt zu wenig Zeit zusammen. Und dann ist es vielleicht so der Auslöser in dieser Zeit. Aber
es gibt noch ein anderes Phänomen. Mhm. Nämlich, dass Spitäler 9 Monate nach einer WM Babybooms verzeichnen.
Ja, gell. Und auch bei diesen Zahlen ist es sehr widersprüchlich. Man kann sich vielleicht wirklich vorstellen, dass wie die psychologischen Reaktionen der Fans, du hast vorhin mal angetan, wenn das Team wie gönnt oder verliert, dass das einen Einfluss hat. Also sagen wir mal, wenn das eigene Team sehr gut unterwegs ist, es ist ausgelassene Stimmung, die Atmosphäre in der Stadt, man geht viel raus, man trifft sich, es ist so ein bisschen ein Ausnahmezustand, natürlich auch vielleicht mehr Alkohol, der fließt, dass es dann kann wie so hormonelle Reaktionen auslösen und man vielleicht mal mehr Sex hat oder One-Night-Stands, weiss nicht was. Aber man muss auch da ein bisschen skeptisch sein bei diesen Zahlen, dass es nicht so ganz eindeutig ist.
Die Erklärung ist nicht so schlecht, dass man darum gerade während der WM oft besonders heissen Sex hat, weil einfach die Euphorie nachher gross ist und die Endorphin und die Hormone irgendwie aufgehen. Aber das heisst einfach, bei den Losern ist es noch schwieriger.
Da gibt es weniger Babys.
Und ganz pragmatisch gesehen muss man ja sagen, vor 4 Jahren ist Argentinien Weltmeister geworden. Bevölkerungsrate in Argentinien ist nicht gestiegen. Also sie geht zurück, ja, so wie überall anders. Ja. Auch Geburtenrate. Also von dem her,
ja. Da gibt's
mit auch Vorsicht zu genießen, genau. Aber nicht eine schlechte Erklärung.
Ja. Und da gibt es natürlich auch viele Fehlinterpretationen oder so, wie soll ich sagen, Übertreibungen von Medien, wenn ein Spital in dieser Zeit vielleicht mehr Geburtenrate, also 9 Monate später, 9 Monate später, dass man dann auf so Aussagen kommt, wo man, ja, naja.
Genau, also, die WM ist nicht per se ein Sexkiller, also es herrscht jetzt nicht unbedingt Sexflaute während der WM. Mhm. Ein Drittel der Männer sagen auch in Umfragen, sie wären total für einen Quickie in der Halbzeit. Bei den Frauen ist es nicht ganz so, die meisten sagen, fänden es nicht so geil. Also ich wäre im Fall total für das zu haben.
Weil,
also erstens ist es besser als gar kein Sex und ich finde, auch beim Sex schadet manchmal ein bisschen Effizienz nicht.
Absolut. Mhm. Ist realistisch und pragmatisch.
Oder? Mhm. Ja. Gut. Hätten wir das auch gelernt.
Ist ganz weißt, ihr einen Quickie in der Pause habt.
Aber weißt du, das Problem ist ja auch ein bisschen bei dieser WM jetzt, in den USA. Bitte. Und die Spiele finden also komische Zeiten statt. Also gibt die am Abend um 9 Uhr, aber es gibt so nicht die irgendwie am Morgen um 3 also da kommt es vielleicht ein bisschen darauf ab, ob du ein Abend-Sex-Typ bist oder ein Morgen-Sex-Typ. Mhm. Morgen
oder
um 3
ob du überhaupt am Morgen um 3 schaust, oder?
Ja.
Also. Das ist noch die andere Frage. Wer schaut am Morgen?
Ja, das sind dann eben die...
die Mega-Fans.
Yeah. Wir müssen noch die andere Frage stellen, ob Fußballfans gut sind im Bett. Mhm. Auch da null Erfahrung.
Mhm. Ich auch nicht.
Mit so richtigen. KI sagt, Ausdauer, Treue, Leidenschaft und Emotionen sprechen total dafür.
Dafür? Okay.
Sie sind fast schon wieder bei den Fußballern selber, minus der geile Body.
Außer die halt selber auch spielen.
Gut, ja. Gut, ja. Ein Kontra ist, dass halt bei vielen sehr grossen Fußballfans Fußball wichtiger ist als die Freundin. Und die Emotionen, wie wir vorher gesehen haben, sich auf den Fußball beschränken. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, wir haben lange über Fußball geredet und über Sex und über Beziehungen als totale Expertin. Wir kommen zum Schluss. Und wir fragen jetzt gleich noch schnell, auch wenn wir jetzt nicht die grössten Fans sind, aber wer ist dein Weltmeister von der Herzen, Ramona?
Ja, ich, also total für die Schweiz bin ich natürlich. Also ich werde Fan für die Schweiz. Und ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen einen Vorteil, weil ich bin halb Deutsche. Und ich weiss, mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt bei den einen. Aber das ist einmal wie noch ein bisschen praktisch, weil wenn die Schweiz
die halt nicht so... Twitter.
Die kommen halt einfach häufig mega weit. Und dann bleibt es wie so ein bisschen attraktiver für mich, um noch zu schauen. Obwohl ich mich nicht sehr identifiziere, muss ich sagen. Mhm. Aber irgendwie trotzdem ein bisschen.
Ja, wenn du natürlich die Wurzeln ansprichst, muss ich sagen, muss ich von einer nationalen Tragödie in meiner zweiten Heimat reden.
Stimmt.
Italien, wie kann man...
Ja. Und wer ist es jetzt bei dir, wenn sie nicht dabei
sind? Es sind natürlich die Schweizer und ansonsten muss ich jetzt mal schnell...
Melden, der Underdog ist.
Ja, sie sind ja nicht vielleicht super Underdog.
Nein, meine, aber weißt du, vielleicht gibt es für dich noch andere Underdogs jetzt, weil du bist ja primär...
Es geht ja jenes andere. Also, ich habe natürlich lange in Australien gewählt. Gewohnt, darum wäre da natürlich der erste Underdog, wo mein Herz auch dafür schlägt. Ansonsten, wenn ich so ein bisschen Land und Leute und Essen und so zusammenfasse und mir dann jemanden überlege, der auch noch ein bisschen eine Chance hat, würde ich sagen Spanien.
Oh, schön. Ja, da kann ich mich auch anfreunden.
Gut. Ich hoffe... Ihr habt euch mindestens ein bisschen amüsiert bei unserer heutigen Folge und doch auch ein bisschen etwas mitgenommen zum Thema Fußball und Beziehungen. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Wir haben es, glaube ich, recht lustig gefunden.
Total.
Tschüss zusammen.